Herr Blume, Ihr Buch über die Krise des Christentums und seine künftige Entwicklung trägt den Titel Rückzug oder Kreuzzug? Fragezeichen. Die Alternative für die Zukunft des Christentums, die Sie da mit diesen beiden Begriffen eröffnen, klingt ja nicht gerade positiv. Am liebsten würde man ja sagen, beides möchte man sich nicht wünschen.
Das wäre tatsächlich auch mein Wunsch, dass man quasi zwischen diesen beiden schlechten Alternativen auch nach dem guten mittleren Weg sucht. Es ist ja tatsächlich so, dass ich über Islam in der Krise geschrieben hatte und da war ja schon diese Gegenübersetzung Radikalisierung oder stiller Rückzug und ich wollte jetzt gucken, wie ist das eigentlich im Christentum? Denn das war die Frage, die mir am häufigsten gestellt wurde. Ja, Herr Blume, mit Bezug auf den Islam stimmt das, aber stimmt das auch mit Bezug auf das Christentum?
Rückzug ist ja so ein dieser Stichworte, die Sie anbieten. Was verstehen Sie unter Rückzug?
In der Vergangenheit hatten wir das ja sehr stark, dass man gesagt hat, Leute sind entweder Christen oder sie sind es nicht. Also dann gab es den Kirchenaustritt und das war dann auch oft verbunden auch mit sozialen Folgen war richtig, also ein Riss. Jetzt haben wir aber eher wie in der islamischen Welt auch einen Rückzug, dass die Leute sagen, na ja, ich bin noch Mitglied, aber eigentlich, also ich war schon seit Jahren nicht mehr im Gottesdienst und na ja, jetzt mit der Kirchensteuer, jetzt trete ich halt mal aus. Das heißt, es ist tatsächlich ein Rückzug, der so schleichend verläuft und der nicht mehr so eine Entweder-Oder-Entscheidung ist. Und das finde ich eben, ist auch das Verführerische. Wir haben heute so tolle Angebote, auch Medienangebote, Mythen in Serien, in Filmen, dass sehr viele Menschen tatsächlich das Gefühl haben, sie brauchen Kirche nicht mehr. Es ist nicht mehr so, dass es sie unbedingt stört, sondern sie sagen, nee, das hat in meinem Leben, das ist irgendwie verschwunden.
Herr Blume, ist das, so wie Sie es jetzt beschrieben haben, nur ein Rückzug Einzelner aus sozusagen dem aktiven kirchlichen Leben oder verschwindet damit auch das Christentum insgesamt sozusagen als gesellschaftsrelevante Größe?
Das ist genau die Kernfrage, weil wir haben ja in anderen Religionen, wenn Sie an Hinduismus oder Islam denken oder auch ans Judentum, haben wir das ja schon länger, dass man sagt, die Leute müssen gar nicht Teil einer bestimmten Religionsgemeinschaft sein. Ja, wir sprechen ja von Kulturmuslimen oder auch von nicht religiösen Jüdinnen und Juden und auch im Hinduismus ist es überhaupt nicht Pflicht, sich irgendeiner Tempelgemeinschaft anzuschließen. Und jetzt ist die Frage, was passiert mit dem Christentum, das ja immer sehr kirchlich organisiert war. Es war ja Voraussetzung, ich muss getauft sein und ich muss eine Kirche angehören. Und genau dieser Aspekt verdampft jetzt. Wir werden in wenigen Jahren zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik eine Minderheit nur noch haben der Deutschen, die einer Kirche angehören. Und da ist natürlich dann wirklich die Frage, wird das verdampfen, verschwindet das Christliche oder, und in die Richtung argumentiere ich ja auch, dass entsteht ein Kulturchristentum, wo man dann sagt, ja, der Sonntag ist schon wichtig und die Werte im Grundgesetz und so weiter, aber wo dann auch vielleicht vergessen wird, wie viel da auch im Christlichen wurzelt. Das wird, glaube ich, die ganz spannende Frage der Zukunft sein.
Herr Blume, Sie sprechen auch in Ihrem Buchtitel mit einem Schlagwort von der Krise des Christentums. Die sehen Sie einfach als gegeben an und darunter versteht man ja vordergründig immer den starken Mitgliederschwund der Kirchen. Im Jahr 2020 gibt es die Zahl von rund 440.000 Menschen, die beide großen christlichen Kirchen verlassen haben. Aber worin liegt für Sie die Krise des Christentums?
Also generell ist es ja schon so, dass der Begriff Krise schon so häufig verwendet wird, dass ich schon gezögert habe, ihn noch einmal zu verwenden, weil ständig ist was in der Krise und das fühlt sich ja auch so an. Der Hintergrund dafür sind allerdings eben Medien. Immer dann, wenn neue Medien aufgetreten sind, wie der Buchdruck, ja, ohne den es zum Beispiel das evangelische Christentum in der Form, wie wir es heute kennen, ja gar nicht geben würde. Oder die elektronischen Medien, Radio und Film, wo man damals auch schon in den 70er Jahren gesagt hat, die Leute, die gehen gar nicht mehr in die Kirche, die gucken jetzt Fernsehen. Ja, die haben jetzt zum Beispiel dann später sonntagabends den Tatort, wo die Welt wieder in Ordnung gebracht wird von bösen Mächten. Die brauchen also gar nicht mehr in den Gottesdienst gehen. Und jetzt eben das Internet. Das heißt also, mit jeder Medienrevolution hat sich auch immer eine ganze Gesellschaft umgestaltet, umgewandelt. Und das betrifft natürlich auch Kirchen und Religionsgemeinschaften. Übrigens alle. Also im Islam, Judentum, Hinduismus, Buddhismus hat man ganz ähnliche Phänomene. Und deswegen habe ich gesagt, da macht es Sinn, nochmal von Krise des Christentums zu sprechen und sich das anzuschauen. Was geht quasi auch in die Tiefe? Da geht es um Kirchenaustritte. Da geht es aber auch darum, dass Menschen auch einfach gar nicht mehr erkennen, wenn sie zum Beispiel den Begriff Bildung vor sich haben und ganz wenige Menschen nur noch wissen, dass Bildung aus der Bibel stammt, dass es da heißt, der Mensch sei im Bilde Gottes geschaffen, und über Maimonides und Meister Eckhart wird dann der deutsche Begriff der Bildung geprägt. Das weiß heute kaum noch jemand. Wir verwenden den Begriff Bildung fast täglich, aber wir wissen nichts mehr über die biblischen Wurzeln davon.
Und da sehen Sie einfach die Gründe für diese Krisenentwicklung, zum Beispiel jetzt in der aktuellen Digitalisierung, oder sind die Kirchen einfach zu schwach, um so eine Situation noch zu prägen?
Es gab ja lange Zeit den Vorwurf, gerade auch von fundamentalistischer Seite, dass man gesagt hat, ja, die Kirchen sind zu Mainstream-artig und deswegen verlieren die ihre Mitglieder. Aber inzwischen hat das auch sehr traditionalistische und fundamentalistische Kirchen selber erreicht. Also in den USA zum Beispiel die Southern Baptists, also eine evangelikale Kirche, die jetzt auch eher wieder in die Richtung Liberalisierung geht, weil die Strategie des Abschottens gegenüber der Moderne einfach nicht mehr funktioniert. Wir haben immer noch Religionsgemeinschaften wie die christlichen Old Order Amish oder zum Beispiel im Judentum die Haredim, die Ultraorthodoxen, die sich wirklich ganz scharf abgrenzen und die sehr viele Kinder haben und dadurch auch noch weiter wachsen. Aber praktisch alle größeren Religionsgemeinschaften und Kirchen, die mit der Gesellschaft interagieren, die schrumpfen auch, die sind davon betroffen, und zwar quer durch alle Weltreligionen. Deswegen würde ich sagen, das geht schon tiefer, als dass man jetzt sagen könnte, jetzt macht halt mal ein paar ordentliche Reformvorschläge und dann wird das schon wieder. Hm. Ist ja auch bitter, gerade für evangelische Christinnen und Christen, dass die Gleichberechtigung der Frau, das Pfarramt, Bischofsämter für Frauen und all diese Dinge nicht dazu geführt haben, dass aus der evangelischen Kirche viel weniger Leute austreten wie aus der katholischen. Also weder hat die fundamentalistische Abschottung funktioniert, noch zu sagen, wir machen ein paar Reformen. Die Leute gehen trotzdem.
Ob die fundamentalistische Abschottung funktioniert, das ist ja auch eine Frage, die bei Ihnen im Titel im Grunde anklingt. Wenn Sie fragen, Rückzug oder Kreuzzug, wie reagiert das Christentum auf die Krise? Wieso sprechen Sie eigentlich von dem Kreuzzug als eine Antwort auf diese Krisensituation? Was meinen Sie damit?
Ja, es ist ja auch ein Begriff, der im Amerikanischen noch immer eine große Rolle spielt und auch immer wieder für erhebliche Verwerfungen und Missverständnisse führt. Ja, wenn dann gesagt wird, Crusade against Terror, Crusade against Drugs, also da werden immer noch Kreuzzüge ausgerufen, was in der amerikanischen Terminologie dann stärker meint, man richtet sich jetzt gegen einen Gegner, ja, zum Beispiel die Drogen. Für uns aber natürlich im Europäischen und im Eurasischen, wir haben natürlich die echten Kreuzzüge dabei vor Augen und denken dabei an Krieg und Zerstörung. Und das ist, glaube ich, auch eben der Punkt. Es gibt natürlich immer die Variante, Religionen können dualistisch werden. Das heißt, sie können sagen, wir sind die absolut Guten und alle anderen sind entweder naiv, nicht bekehrt oder sogar böse. Und dann entstehen diese sehr massiven, fundamentalistischen, extremistischen Gruppen, die wir dann quer durch alle Religionen finden können und Weltreligionen finden können, Weltanschauungen teilweise auch. Denken wir jetzt zum Beispiel in den USA an QAnon, das wie eine digitale Sekte funktioniert, wo sich Christliche auch mit nichtchristlichen Elementen vermischen und wo man sich auf nichts anderes mehr einigen kann als auf ein vermeintliches Feindbild, auf eine vermeintliche Weltverschwörung. Und das ist, glaube ich, die große Gefahr auch für christliche Traditionen, wenn man quasi in der eigenen Identität immer schwächer wird, dass man dann sagt, ja, aber wir haben doch noch gemeinsame Feinde. Und das wäre dann wirklich eine Katastrophe, inhaltlich, aber auch von der Substanz her, dessen, was Christentum Gutes, aber eben leider in der Geschichte auch Schlechtes gewirkt hat und wirken kann.
Damit sind wir, Herr Blume, schon bei dem zweiten großen Stichwort aus Ihrem Buch, nämlich im Grunde die Gefahr des Fundamentalismus. Vor ein paar Jahren hätten viele wahrscheinlich sofort gesagt, jawohl, das ist der islamische Fundamentalismus, der bedroht die westlichen Gesellschaften vor allem. Ist ja auch im Sinne eines Kampfes der Kulturen auf dem Buchmarkt diskutiert worden. Aber Sie sagen, Herr Blume, das ist ja eigentlich eine völlig falsche Sichtweise. Diese Fundamentalisten gibt es eben auch im Christentum. Wie schätzen Sie das ein? Wie stark ist das? Und was kennzeichnet diese Fundamentalisten?
Ja, das Spannende ist ja, dass der Begriff Fundamentalismus tatsächlich ursprünglich aus dem Protestantismus stammt. Also es waren evangelische Gruppen zu Beginn des 20. Jahrhunderts, die sich auch selber als Fundamentalists bezeichnet haben und die gesagt haben, ihr mit eurer Gleichberechtigung von Frauen und Männern, mit eurer Evolutionstheorie und mit all diesen Dingen, ja, wir gehen jetzt zurück zu den Fundamenten und haben dann auch Lehren eingeführt, die es kirchlich so gar nicht gegeben hatte, und haben eben so versucht, so ein Bollwerk gegen die Moderne zu erschaffen. Begriffen. Also es war ein innerchristlicher Begriff und der ist dann ausgeweitet worden auch auf andere Religionen. Dann hat man gesagt, ja, es gibt einen jüdischen Fundamentalismus, einen islamischen Fundamentalismus und da muss man natürlich tatsächlich aufpassen, ob man da nicht irgendwann Äpfel mit Birnen vergleicht und die einzelnen Phänomene gar nicht mehr so richtig begreifen kann. Ich zeige in dem Buch ja zum Beispiel auch, dass durch die spezifische Ausprägung unseres Mediensystems voll vokalisierte Alphabete, wo quasi schon in der Antike das Gefühl entstand, man kann alles philosophisch, religiös ausdrücken, haben wir zum Beispiel im Christentum eine Vielzahl an Glaubensbekenntnissen. Keine andere Religion der Erde hat so viele und auch so lange Glaubensbekenntnisse wie das Christentum. Ja? In Judentum und Islam kommt man da mit einem Satz jeweils aus und viele andere Religionen haben gar keine Glaubensbekenntnisse. Und also zu zeigen, dass diese einmal die Chance von Medialisierung, dass es also eine große christliche Theologie gibt, aus der sich dann auch Naturrechtslehren, Menschenwürde, Bildung und so weiter speisen können, aber direkt daneben eben auch dieses ständige sich abgrenzen und dieses ständige ideologische Festhämmern wollen, was ist Wahrheit, dass das uns natürlich geprägt hat. Mir fällt es immer wieder auf, ich bin eingeladen dann auch zu Gesprächen über Atheismus und im Christlichen und auch sinnigerweise im christlich-atheistischen, also ex-christlichen, wollen die Leute immer darüber diskutieren, was Menschen genau glauben. Das spielt in den meisten Religionen und Kulturen überhaupt gar keine so große Rolle. Im Judentum zum Beispiel sagt man eher Orthopraxie, es kommt darauf an, was jemand tut. Und im Hinduismus würde man sagen, es war schon immer so, dass die Leute ganz unterschiedlich geglaubt haben. Also da schaut man auch manchmal ein bisschen verwundert auf unsere christliche und auch christlich-atheistische Tradition.
Herr Blume, Sie haben eben schon gesagt, dass ein Charakteristikum dieser Gruppen, dieser dualistischen Gruppen, haben Sie kurz mal genannt, ist, dass es eben Feindbilder gibt, dass man sich abgrenzt, dass man kämpft gegen das Böse. Ist es so, dass so eine Denkweise dann gerade heute auch wieder anfälliger wird für Verschwörungsmythen und auch Antisemitismus und dass das auch wirklich in diesen christlichen Raum mit hineingeht? Beobachten Sie das?
Ja, ich glaube, das ist eigentlich auch so der Kern und ich hoffe, dass das viele Menschen aus dem Buch auch mitnehmen können, dass es besser ist, wir unterscheiden zwischen Monismus und Dualismus, weil das ist wirklich sozusagen die psychologische Grundstruktur, die wir quer durch alle Religionen der Welt finden. Das habe ich zum Beispiel auch stark gefunden bei Lord Rabbi Jonathan Sacks, seligen Andenkens, er ist letztes Jahr gestorben, der in einem großen Buch über religiöse Gewalt eben gesagt hat, alle Religionen können entweder monistisch oder dualistisch ausgelegt werden. Also
das müssen Sie nochmal erklären, genau diese beiden Begriffe.
Er hatte auch seine eigene nicht ausgeschlossen, sondern er sagt gewissermaßen, und ich stimme ihm dazu, er sagt gewissermaßen, wir können die Welt als eine einheitliche Welt sehen, in der es Vielfalt gibt. Und da kann es durchaus auch Konflikte geben. Und trotzdem haben diese Konflikte Grenzen. Also wir würden selbst zum Beispiel im Kriegsfall sagen, Kriegsgefangene darf man nicht töten und Zivilisten muss man verschonen. Also das heißt, wir leben in einer gemeinsamen Welt, wir können Dialog, Frieden, das ist nicht sinnlos, wir können das erreichen. Im Dualismus dagegen, er sagt sogar pathologischer Dualismus, ist es so, da wird das abgespalten, da sagt man dann, wir sind die Guten und die anderen sind die absolut Bösen und mit denen ist ein Zusammenleben nicht möglich. Die müssen verfolgt werden, die müssen vertrieben werden, die müssen vernichtet werden. Ja? Das sind Ketzer, das sind Verschwörer, das sind Weltverschwörer, da ist der Antisemitismus natürlich ein Riesenbeispiel für, aber er nennt auch andere Beispiele. Und genau diesen Riss sehe ich quer durch die Religionen und Weltanschauungen. Sie finden in jeder Religion und in jeder Kirche, finden Sie Menschen, die sagen, eigentlich können wir in Frieden und Vielfalt zusammenleben auf Basis gemeinsamer Regeln. Und Sie finden aber auch Leute, die sagen, das geht gar nicht. Die anderen, das sind Ungläubige, das sind Ketzer, das sind Verschwörer. Und wenn man in diesen Dualismus hineingeht, dann ist tatsächlich der Verschwörungsmythos zu sagen, die anderen sind so böse, dass sie Verschwörungen gegen mich anführen, dass sie mich bedrohen, ist dann tatsächlich ganz, ganz naheliegend. Also nicht jeder Dualist ist schon verschwörungsgläubig, aber wer in den Verschwörungsglauben reinrutscht, wird immer dualistisch, er spaltet die Welt in vermeintlich absolut gut und absolut böse, wird extrem intolerant und dann wird es gefährlich.
Und haben Sie den Eindruck, Herr Blume, dass diese dualistischen Strömungen stärker werden, unter anderem durch die Digitalisierung?
Ja, also es ist so, dass ich sage auch immer wieder, für Baden-Württemberg haben wir recht gute Daten. Es ist zum Beispiel nicht so, dass plötzlich ganz viele Baden-Württembergerinnen und Baden-Württemberger antisemitisch werden würden, dualistisch werden würden. Aber die Menschen, die schon in diese Richtung tendiert haben, die können sich jetzt leichter denn je vernetzen. Und das läuft ganz stark über sprachliche Medien. Also wir argumentieren dann mit Studien und Texten und so weiter. Und in den Kanälen, Telegram-Kanälen von Querdenken, QAnon und so weiter, da wird gearbeitet mit Sprachen. Sprachnachrichten, da wird gearbeitet mit Videos, da wird gearbeitet mit Emotionen, da spielen auch Fakten keine Rolle. Also deswegen ist das auch, was wir hier machen, so wichtig, sind Podcast, Radio meines Erachtens ganz arg wichtige Medien. Wir müssen die Sprache zurückholen. Wenn sozusagen die in Anführungszeichen vernünftigen, die Monisten mit Texten argumentieren und die Dualisten mit Sprache arbeiten, dann kann ich Ihnen schon sagen, die mit Sprache arbeiten, sind näher an den Emotionen und unter Umständen können sie viel mehr Unheil anrichten, während wir noch Texte von A nach B schieben.
Vielleicht kann man auch Heil anrichten, zumindest hier bei HR2 Kultur Camino Religionen auf dem Weg mit der Sendung Nachgefragt. Heute im aktuellen Gespräch der Religionswissenschaftler Michael Blume. Er ist Antisemitismusbeauftragter des Landes Baden-Württemberg und er hat gerade ein Buch geschrieben über die Krise des Christentums. Herr Blume, die katholische Kirche in Deutschland reagiert ja gerade ganz aktiv auf die Krise ihrer Kirche. Es gibt einen umfangreichen Modernisierungsprozess im sogenannten synodalen Weg. Da geht es um den Abbau von Klerikalismus, die Stärkung von Laien und besonders Frauen. Glauben Sie, mit diesen Maßnahmen kann die katholische Kirche den Krisentrend umdrehen?
Ich glaube schon, dass es Auswege aus der Krise gibt, aber ich glaube, da sind noch einige sehr heftige Jahre, Jahrzehnte zu gehen. Also gerade in der katholischen Theologie wäre es ja beispielsweise schon wieder Zeit für ein Konzil. Man hat eigentlich gesagt, alle 50 Jahre soll ein Konzil stattfinden, aber jede katholische Theologin und jeder Theologe weiß eben auch, was das momentan für ein Druck wäre, ja, wie die Weltkirche, die katholische Kirche auch momentan genau diese Spaltung zwischen monistischen und dualistischen Gruppen quer durch die Kontinente auch geht. Das heißt, sozusagen regional ist es schon wichtig, dass man miteinander redet, aber gerade auch die Teilnehmenden im synodalen Weg sagen, die Probleme gehen schon tiefer und Fragen wie das Weiheamt für Frauen oder Fragen, wie man Machtkonzentration verhindern kann, Umgang mit Fällen von sexuellem Missbrauch und all diesen Dingen, die zeigen ja schon auch tiefer liegende, auch internationale Probleme. Und deswegen, also ich finde das gut. Ich glaube, dass es keinen Weg zurück gibt in eine vermeintliche glücklichen Urzustand, sondern dass Kirche weitergehen muss, auch die katholische Kirche. Aber ich glaube wirklich, es wird ein Konzil brauchen und dieses Konzil wird sehr, sehr spannend werden und man kann dann auch nur hoffen, dass die Kirche beieinander bleibt.
Wir können ja mal, Herr Blume, auf die evangelische Kirche schauen. Sie haben es schon ein bisschen angedeutet. Da gibt es, anders als bei den Katholiken, Frauen als Pfarrerin. Es gibt verheiratete Pfarrer, synodale Machtstrukturen, wo das Kirchenvolk maßgeblichen Einfluss hat. Trotzdem ist die evangelische Kirche eigentlich im gleichen Maß von der Krise betroffen. Die Austrittszahlen sind genauso hoch. Das heißt, die Frage ist, bringt so eine Modernisierung der Strukturen eigentlich am Ende gar nichts, weil die beiden Phänomene, die Sie beschreiben, also so ein schleichender Rückzug oder auch so ein dualistischer Abgrenzungsmechanismus, das betrifft ja auch die evangelische Seite.
Genau. Also es ist so, dass tatsächlich die Austrittszahlen fast gleich sind. Wo es einen Unterschied gibt, ist beim Eintritt oder Wiedereintritt. Also es ist tatsächlich so, dass sich Menschen, die sich dann fürs Christentum entscheiden, häufiger dann fürs evangelische Christentum entscheiden. Ich gehöre da übrigens auch selber dazu. Ich komme aus einer ursprünglich nicht religiösen Familie und bin dann als junger Erwachsener evangelischer, landeskirchlicher Christ geworden, mit einer Muslimin verheiratet, also auch das interreligiöse Element dabei. Und für mich war das damals schon ein Aspekt, dass ich gesagt habe, ich möchte in eine Kirche gehen, wo alle Menschen gleichberechtigt sind, wo es keine Diskriminierung gibt zwischen Männern und Frauen. Aber im Abbröckeln macht das kaum einen Unterschied. Und das bedeutet meines Erachtens schon, oder das weist darauf hin, dass kirchliche Reformen um ihrer selbst willen getätigt werden müssen. Dass Menschen also sagen wollen, ich möchte das und dass man das nicht wie ein Unternehmen betrachten darf, das sagt, naja gut, ich will jetzt mein Produkt verkaufen und deswegen tue ich jetzt halt ein bisschen modernisieren, damit es wieder frisch ausschaut. Sondern das ist tatsächlich eine innere Frage. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, wie christliche Botschaft in digitalen Zeiten funktioniert. Wir erleben das jetzt in der Covid-19-Pandemie ganz massiv. Was bedeutet das, wenn wir uns zu Gottesdiensten nicht mehr treffen können oder sollen? Was bedeutet das, wenn Gottesdienstformen und Traditionsformen abreißen? Ich gehe zum Beispiel davon aus, dass Institutionen wie Pfadfinder, Naturbegegnung im Christentum eine viel größere Rolle spielen werden. Jeder hat heute toll medial gestaltete Räume, aber Ehrenamtliche, die mit Kindern und Jugendlichen auch in der Natur arbeiten, das wird zum Beispiel ein Bereich sein, wo ich glaube, der im Christentum an Bedeutung gewinnen wird. Also gerade das Nicht-Digitale oder die Verzahnung vom Digitalen und Nicht-Digitalen. Und das sind, glaube ich, Fragen, die sich noch kaum gestellt werden. Und da wäre es tatsächlich falsch zu sagen, wir holen jetzt eine Unternehmensagentur und die zeigt uns, was wir oberflächlich machen sollen. Sondern das sind dann schon tiefe Fragen, die auch Jahrzehnte vielleicht in Anspruch nehmen werden. Umso wichtiger, jetzt damit anzufangen.
Da können wir direkt weitermachen, Herr Blume. Wir hatten es schon besprochen, diese beiden Stichworte Rückzug oder Kreuzzug. Das sind eigentlich beides nicht die Perspektiven, die man unbedingt entfalten möchte. Bliebe aber schon die Frage, wo sehen Sie dann die Zukunft des Christentums?
Also ich sehe sie im schmalen Weg dazwischen. Das ist ja tatsächlich auch ein biblisches Bild. Ich glaube, dass die kirchlichen Strukturen sich dahin entwickeln werden, dass es schrumpft, dass auch die Verbindungen zur Macht sich lösen. Christinnen und Christen werden wieder häufig verspottet werden. Sie werden Privilegien verlieren. Es werden deutlich weniger werden. Es werden Gemeinden schließen und Kirchengebäude verkauft werden. Ich glaube aber,
Angenehme Perspektive.
Beim Islam ist es zum Beispiel so, dass nur noch etwa 20% der Leute, die sich als muslimisch selbst bezeichnen, einer Moscheegemeinde angehören. Und die meisten Moscheegemeinden kriegen über ihre Mitgliedsbeiträge kaum noch die Miete zusammen. Deswegen geraten sie in Abhängigkeiten von ausländischen Staaten oder ausländischen Stiftungen. Also schrumpfen ist nicht schön. Und das passiert gerade den Religionen weltweit. Das wird heftig. Ich glaube, dass sich aber auch neue Formen entwickeln werden von Spiritualität. Gerade, dass uns die Wissenschaft immer näher rückt, dass sie unser Leben immer stärker bestimmt. Da zitiere ich ja, war ich sehr überrascht zu finden, den Karl Popper, ausgerechnet den großen liberalen, rationalen Humanisten, der sagt, das ist das Tragen des Kreuzes, wir müssen den Schmerz auch unliebsamer Erkenntnisse auf uns nehmen, ist ja gerade ganz aktuell mit der Covid-19-Pandemie. Ich glaube, dass sich neue Formen der Spiritualität entwickeln, auch ökologisch im Hinblick auf die Klimakrise und vor allem, dass Christen weniger durch Prunk überzeugen werden, sondern mehr durch Zeit. Mhm. Also das ist nicht mehr, dass man sagt, tragen besondere Gewänder, sondern Christinnen und Christen werden häufiger diejenigen sein, die sagen, die nehmen sich noch Zeit für Beziehungen, die nehmen sich Zeit für mehr Kinder, die nehmen sich Zeit für Ehrenamt. Ich glaube, dass das in einer durchdigitalisierten, durchmedialisierten Welt eher die Punkte sein werden, an denen man Christinnen und Christen, auch Angehörige anderer Religionen, häufiger erkennt, wenn wir es gut machen. Wenn wir es ganz schlecht machen, dann wäre es der Sieg von Fundamentalisten, ein Clash zwischen Säkularen und Fundamentalisten und das Vernünftige würde in der Mitte zerrieben. Aber das wäre die schlechte Variante, an die will ich nicht glauben.
Und Sie sagen, Herr Blume, Christinnen und Christen werden sich unterscheiden, zum Beispiel durch digitalfreie Zeiten. Also sie werden Digitalfasten anbieten in Zukunft. Warum das?
Ja, weil natürlich die Digitalisierung alle Lebensbereiche durchtrennt und es ist tatsächlich so eine Sache, die wir ja auch merken. Einerseits wollen wir wieder die echte Begegnung, das echte Spiel, das echte gemeinsame Essen, den echten Gottesdienst und auf der anderen Seite ist jetzt ist ständig das Smartphone da und lockt und bimmelt und führt uns da heran. Und das ist tatsächlich in allen religiösen Traditionen immer so eine ganz wichtige Sache, die geistige Disziplin. Das Fasten richtet sich ja immer auf Aspekte, die für selbstverständlich gehalten werden. Essen, Trinken. Aber es gab im Christentum auch Leute, die gesagt haben, ich mache jetzt mal über Ostern zum Beispiel, ich rauche nicht oder ich verzichte auf Alkohol. Und ich denke, solche geistigen Traditionen, wo man sagt, ja, okay, ich liebe das Internet, ich selber tue das, ich bin Blogger, Podcaster, was nicht alles, aber dann auch zu sagen, jetzt mal, diese 4 Wochen bin ich einmal raus da, ich mache eine Detox, ich bin für meine Familie da und ich spüre einmal wieder, wie sich das Leben anfühlt, wenn ich zum Beispiel auf einen Spaziergang einfach die Natur genieße und sie nicht gleich fotografiere und hochlade. Ich glaube, dass solche wirklichen geistigen Übungen in den Religionen und auch in den Kirchen wieder an Bedeutung gewinnen werden.
Aber das interessiert mich, Herr Blume, was bringt Sie dazu, gerade diese Aspekte, also Naturbegegnung, Zeit für ein haben, digital freie Zeiten, Digitalfasten, dass das genau die Punkte sein werden, wo zukünftig christliche Gemeinschaften punkten werden.
Weil es in der Geschichte schon immer wieder so war. Also wir haben immer wieder durch die neuen Medien solche Beschleunigungseffekte gehabt. Ja, die ganze Gesellschaft hat sich beschleunigt. Dann gab es dann Gegenbewegungen, auch Suchbewegungen, die entweder religiös oder esoterisch drauf waren. Die also gesagt haben, jetzt will ich wieder wissen, wie das Essen schmeckt. Oder zum Beispiel, als sich die Medizin entwickelte. Da gab es dann Memento Mori, bedenke, dass du sterblich sein wirst. Das heißt, Menschen haben häufig, bevor das überhaupt intellektuell durchdacht worden ist, gespürt, dass etwas fehlt, dass etwas zu kurz kommt. Und das konnte sich dann in religiösen, spirituellen Traditionen häufiger entfalten. Und ich sehe jetzt schon Anzeichen dafür, also zum Beispiel, dass gesagt wird, im Gottesdienst macht bitte jetzt die Handys aus, jetzt ist mal eine Stunde nur für Gott und dass das Menschen gut finden. Es hat schon begonnen. Und von dem her bin ich da jetzt nicht ganz nur pessimistisch, sondern ich glaube, dass Menschen auch in 20 Jahren nicht weniger kreativ und emotional und spirituell sind als die Leute vor 200 Jahren. Wir müssen uns halt klar machen, das Smartphone ist gerade erst 2007 auf den Markt gekommen. Das geht ja alles in einer unglaublichen Geschwindigkeit. Da ist dann eher die Frage, wie lange es brauchen wird.
Was sind, Herr Blume, zum Schluss die Kräfte, die hinter dieser neuen Gestalt von Christentum in unseren Breiten stehen? Sind das die Vertreter der Kirchenleitungen oder Sie sprachen eben von Suchbewegungen? Also wo entsteht und an welchen Stellen entsteht diese neue Form des Christentums in Zukunft?
Ich glaube ganz klar, dass das dialogisch sein wird. Warum? Ich glaube, dass wir jetzt ja auch erleben, dass sich Milieus auflösen. Ja, dass also zum Beispiel auch Parteien heute nicht mehr einfach sagen können, ich bin katholisch oder ich bin eine Arbeiterpartei, sondern ganz unterschiedliche Milieus ansprechen werden. Wir alle sozusagen werden Teil von immer kleineren Gruppen, die sich immer weiter aufgliedern. Ich sehe das selbst in meiner Familie oder und bei den Kindern so, dass das schon viel schneller geht, als das früher der Fall war. Und dann Orte zu schaffen, wo das wieder zusammenkommt, wo man miteinander im Gespräch ist. Da haben dann auch Kirchenleitungen ihre Funktion und auch Theologinnen und Theologen, die zum Beispiel die Zeit dann auch haben, über Dinge nachzudenken und Resonanzräume zu schaffen. Aber natürlich wird die Kirche der Zukunft wieder sehr viel stärker ehrenamtlich sein. Es wird eben auch einfach nicht mehr so viel Geld da sein, dass man die ganzen Leistungen einfach entgelten kann. Deswegen Pfadfinder als Beispiel, da erleben wir es jetzt schon, glaube ich, also, dass die Zukunft der Kirche, wo sie eine Zukunft hat, eine dialogische sein wird.